Wo es Aas gibt, gibt es Geier. In seinem Dorf hatten alle Julio Ernesto Wilca y Quillapasa für hübsch gehalten. Mira, el guapo, tuschelten die Mädchen auf der Straße. Sein blauschwarzes Haar fiel ihm keck in die Stirn, sein Lächeln brachte auch die stumpfesten Augen zum Leuchten. Und jetzt lag er hier, in diesem Krankenhaus, in dieser fremden Stadt, auf diesem fremden Kontinent, und sein Gesicht schälte sich unter dem Verband, seine linke Hand sah aus wie einer der Fleischspieße, die am Geburtstag der Weißen Stadt über dem Feuer brieten. Er war jemand gewesen zu Hause in seinem Dorf. Wenn er eine seiner Geschichten erzählte, scharten sich die Mädchen um ihn und die jungen Männer schauten mit zusammengekniffenem Gesicht und verschränkten Armen zu. Er hatte Arbeit, und nicht irgendeine. Er arbeitete in Arequipa, in der Weißen Stadt, bei einem Senior und trug ein weißes Hemd und bekam zweimal täglich eine warme Mahlzeit. Dass er das weiße Hemd gefunden hatte, als er die verstaubten Zimmer des Seniors ausräumte, die dessen Sohn vor Jahren verlassen hatte, ließ Julio Ernesto unerwähnt. Genauso wie die Tatsache, dass er bei dem Senior in einem Kellerloch hauste und nur dann den lichtdurchfluteten Innenhof betrat, wenn irgendwo ein Abfluss verstopft war oder sich eine Dachschindel gelöst hatte. Wenn er so auf dem Dach stand, unter ihm der bunt gefließte Hof mit den Bananenstauden und den Kumquatbäumchen und der Springbrunnen in der Mitte plätscherte, über ihm nichts als Himmel, gelegentlich der Pfiff eines Raubvogels oder der Silberstreif eines Flugzeuges, dachte er sich, Julio Ernesto Wilca y Quillapasa, so möchtest du auch einmal leben. Und warum auch nicht? Er war zur Schule gegangen, er hatte rechnen und lesen gelernt und weitaus mehr. Er hatte in einer Autowerkstatt ausgeholfen, er kannte sich mit Maschinen aus. Er habe ein Händchen dafür, hatte sogar sein damaliger Chef gesagt, bevor der von einem Tag auf den anderen verschwunden war. Aber wenn Julio Ernesto abends, nachdem er eine undichte Stelle im Dach repariert oder ein Stück Mauer geflickt und das Auto von Hand gewaschen und die Müllsäcke aus dem Haus hinaus und die Vorräte ins Haus hineingeschleppt hatte, wieder in seinem Kellerloch saß, bekam er Zweifel, ob er es jemals zu einem gefliesten Innenhof bringen würde. Zumal von seinem Lohn die Miete für das Zimmer, sein Essen und die Busfahrten ins Dorf und zurück abgingen. So kam es, dass er sich kurz vor Weihnachten, der Senior war zum Skifahren nach Chile geflogen, von El Gordo in ein Gespräch verwickeln ließ. Das ganze Dorf sprach schon seit Tagen von nichts anderem als der Ankunft des Unbekannten, der angeblich Arbeiter für einen Job im Ausland anwarb. In einer schwarzen Limousine mit getönten Scheiben sei er vorgefahren, flüsterte Rosita Julio Ernesto zu, als sie sich auf der Hauptstraße begegneten. Sie auf dem Weg zur Kirche, er auf dem Weg zur Taverna, wo sich die Männer abends zum Rauchen und Trinken trafen. Zwei Männer in dunklen Anzügen hätten die Limousine von El Gordo bewacht und jeden misstrauisch beäugt, der sich dem Wagen näherte. Julio Ernesto war mehr daran interessiert, ob der Mann wirklich so dick war, wie alle behaupteten. Rosita riss die Augen auf, ihren Mund zu einem O geformt und nickte. Noch dicker sei er, noch viel dicker. Er passe kaum durch die Tür seines Wagens und der sei schon so groß wie ein Panzer. Rosita plapperte munter weiter. Julio Ernesto liebte es, wie ihr Gesicht dabei sein ganz eigenes Tanztheater aufführte. Abwechselnd schnellten die Augenbrauen nach oben und die Lippen schnurrten zusammen. Dann wieder zogen sich diese auseinander und Rositas Augenlider flatterten wie ein Kolibri vor einer Amaryllis. Für einen Moment vergaß Julio Ernesto El Gordo und dessen Ansinnen. Das Gezeter von Rositas Mutter brachte ihn wieder zurück in sein Dorf. Das und die Kälte, die mit der Dunkelheit langsam über die Berge kroch. Er schlang die dünne Jacke, die er ebenfalls beim Ausmisten der Villa des Seniors gefunden hatte, enger um sich. Wenn El Gordo tatsächlich von Männern in Anzügen bewacht wurde, sprach sich Julio Ernesto auf dem Weg zur Taverna Mut zu, bedeutete das ja wohl, dass er genug bezahlte, damit sie sich ordentlich einkleiden konnten. Da fiel auch etwas für die ab, die einfachere Arbeiten für ihn verrichteten. Nicht wie beim Senior, der immer etwas zum Kritteln fand, dass er Julio Ernesto vom Lohn abziehen konnte, so dass er schließlich seine Kammer verriegelt hatte und gegangen war. Wobei der Senior ihn vor die Tür gesetzt hatte, wenn er ehrlich war. »Ich gehe zu meinem Sohn nach El Norte«, hatte der Senior eines Sonntags nach der Kirche gesagt. »Das Haus ist verkauft.« Julio Ernesto wollte nicht wie die Köchin und der Gärtner und das restliche Mobiliar an die neuen Besitzer übergehen. Als Julio Ernesto die aus unverputzten Steinen aufeinandergeschichtete Hütte betrat, in der die Männer sich abends trafen, sah er sofort, dass Rosita nicht übertrieben hatte. El Gordo saß an einem Tisch und nahm fast das gesamte Kopfende der Hütte ein. Neben ihn zwängte sich ein schwindeliges Männchen, das sich etwas notierte, vermutlich den Namen des Mannes vor ihm. Die Wirtin kam mit einem Tablett vorbei. »Wenn du nur etwas trinken willst«, sagte sie zu Julio Ernesto, »kannst du jetzt gleich bestellen. Für El Gordo musst du dich hinten anstellen.« Erst jetzt bemerkte Julio Ernesto die Schlange von Männern, die sich an der Wand entlang um den Tresen herum und durch die Tür zum Hinterhof hinauswand. Trotz der Kälte draußen stellte er sich hinten an. Wenige Wochen später saß er im Flugzeug nach Hamburg. Er hatte Rosita noch auf dem Weg zur Kirche abgepasst. »Ich gehe weg«, sagte er, »aber ich komme wieder und dann bringe ich dir einen warmen Wintermantel mit und wir heiraten und ziehen zusammen in die Stadt in ein Haus mit gefliestem Innenhof.« Sie strich ihn mit der Hand über die Wange. »Mi guapo«, sagte sie, »es ist noch nie jemand ins Dorf zurückgekehrt.« »Ich komme dich holen«, versprach er, schaute sich suchend um, blickte zum Sternenhimmel und schwor beim Anblick des Sternbilds des Pumas, dass er wiederkehren würde. Er deutete auf die Sternenkette, die sich am Ende wie die ausgefahrenen Krallen einer Raubkatze auffächerte und sagte, »Ich werde jeden Abend hinaufschauen und an dich denken. Und du kannst hier hinaufschauen, und so bleiben wir zusammen.« Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und drückte ihre Lippen auf seinen Mund. Dann lief sie weg. Und jetzt lag er hier in diesem Krankenhaus und seine Lippen schmeckten nach verbranntem Fleisch. Julio Ernesto betastete sein Gesicht. Die Schwellungen waren dabei zurückzugehen, als die Tür aufging und eine Frau und ein Mann hereinkamen. Die Frau war groß und hatte ein makelloses Gebiss. Die maisgelben Haare hatte sie zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden. Sie stellte sich als Kommissarin Susanne Becker vor. »Kommissaria? Polizei?«, fragte Julio Ernesto und zwang sich gleichmäßig zu atmen, da sonst die nachwachsende Haut über seinen Rippen zu sehr spannte. »Nur ein paar Fragen«, sagte die Frau und lächelte Julio Ernesto an, während der Mann, dessen wollige Haare ihn an Lamas denken ließen, ihre Worte übersetzte. Den Lispellauten nachzuschließen, ein Spanier. »Ich bin nur zum Besuch hier«, sagte Julio Ernesto zu dem Dolmetscher, »und soy turista«, zur Kommissarin, genau wie es im El Gordo in Peru eingebläht hatte. »Du wiederholst einfach immer nur stupide, dass du Tourist bist, kapiert?« Dann musste er die Adresse der Familie auswendig lernen, bei der er Unterschlupf fand, sowie die Namen des Mannes, seiner Frau und der drei Kinder. »Wenn sie dich fragen«, schärfte ihm El Gordo ein, »sagst du, es sei dein Cousin, tu primo, comprendes?« Julio Ernesto nickte zu allem. Er hatte gehört, dass El Gordo auch schon Männer wieder nach Hause geschickt hatte, weil sie sich nicht an die Regeln hielten. Nicht auszudenken, die Schmach, mit leeren Händen, ohne Arbeit, ins Dorf zu Rosita zurückzukehren, dachte Julio Ernesto und wiederholte den Straßennamen, Foskuhlen, Foskuhlen, bis er ihn sich eingeprägt hatte. »Familie Pedro García Naranjo«, »Vosskuhlen 127, siebenter Stock links«, sagte er jetzt im gebrochenen Deutsch zu der Kommissaria. »Vosskuhlen«, sagte sie nachdenklich, »das bedeutet doch Fuchshöhle. Fragt sich, wer sich in ihrer Fuchshöhle verborgen hält, Herr...« Sie nahm das Krankenblatt und las den Namen ab. »García Naranjo«. Sie wartete, bis der Spanier übersetzt hatte. Dann nahm sie vorsichtig Julio Ernestos bandagierte Hand. »Erzählen Sie mir, was passiert ist«, sagte sie sanft. Er habe die Waschmaschine seines Cousins, wie Primo Pedro, reparieren wollen. »Ein Kurzschluss«, sagte Julio Ernesto. Die Kommissaria lächelte ihn an. »Verbrennungen dieses Ausmaßes«, übersetzte der Spanier, »entstünden nur bei Hochspannung, wie sie im Haushalt nicht vorkäme, wohl aber«, übersetzte stockte kurz, »an Strommasten.« Julio Ernesto schloss die Augen.